Amen, Amen. Haben wir nicht einen wunderbaren großen Gott? Amen, Halleluja. Ja, als ich so mir Gedanken gemacht habe über das Abendmahl, da ist es mir wieder so bewusst geworden, in welche Situation Jesus, unser Herr, wirklich gewesen ist. Diesen Auszug aus Lukas 22, wo er sagt, mich hat herzlich verlangt, mit euch dieses Mahl zu feiern. Oder die Hoffnung für alle sagt, ich habe mich danach gesehnt, mit euch dieses Mahl zu feiern. Denn ich muss bald leiden. Ich muss bald diesen Weg gehen, der für eure Errettung, für eure Erlösung, für eure Wiederherstellung nötig ist. Und dann habe ich einen Blick hineingemacht in den Garten Gethsemane, wo Jesus zu seinen Jüngern sagte, meine Seele ist betrübt bis auf den Tod. Die Hoffnung für alle, übersetzt diesen Vers so, es liegt so eine schwere Last auf meinem Leben, aber ich will den Weg gehen, den Weg der Erlösung für euch. Und dann habe ich geschaut an das Kreuz, als Jesus draufgenagelt war. Als er dann ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er verspürte dieses Getrenntsein vom Vater, mit dem er immer in engster, in einer unglaublich engen Beziehung war. Und er merkte, das ist das, was die Menschen erleben, dieses Getrenntsein vom Vater. Er sagte, mein Gott, aber er ging den Weg der Erlösung. Ist das nicht gewaltig? Jesus befand sich in einer sehr starken Krisensituation in dieser Zeit. Und wir können es wirklich nicht verstehen, so wie Simon auch gesagt hat heute, was das bedeutet, dass wir erlöst sind. Natürlich, wir verspüren es. Wir wissen es. Aber was es schlussendlich wirklich bedeutet, werden wir sehen, wenn uns das Abendmahl wiedergibt und sagt, ich habe dich erlöst. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Ich bin für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Er befand sich, unser Herr, in einer Krisensituation. Und es ist auch so, dass unser Leben auch davon geprägt ist, dass wir immer wieder einmal so in eine Krisensituation hineingeraten. Und ich glaube, jeder von uns könnte etwas erzählen, von einer Zeit, wo er in einer starken Krise war. Und ich habe nachgeschaut, was dieses Wort Krise eigentlich bedeutet. Und der Duden, der uns ja die Hintergründe unserer deutschen Sprache zeigt und einfach uns hineinführt in dem, was uns unsere Wörter wirklich bedeuten, der Duden beschreibt das Wort Krise folgend. Krise bedeutet eine schwierige Zeit oder Situation, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Es ist ein Höhepunkt, aber auch ein Wendepunkt in einer gefährlichen, für uns gefährlichen Situation. Krisen haben, wenn wir sie durchmachen, einen ganz negativen Touch auf unser Leben, oder? Wenn wir in Krisensituationen stehen, dann ist es nicht so, dass wir sagen, Halleluja, sondern das Gegenteil ist da. Wir sind am Boden zerstört. Aber ich möchte euch sagen, durch die Bedeutung dieses Wort Krise wird uns auch gezeigt, dass Krisenzeiten nicht nur etwas Negatives auf unser Leben haben, sondern im Gegenteil. Krisenzeiten führen uns einen Schritt weiter in unserer persönlichen Entwicklung. Krisenzeiten sind Zeiten der Reife. Krisenzeiten helfen uns, dass wir einen anderen Blick für gewisse Dinge bekommen, dass wir einen anderen Blick über unser Leben sehen, dass wir einen ganz anderen Blick bekommen für die Wertigkeiten, für die wahren Wertigkeiten dieser Welt. Und oftmals sind die Wertigkeiten dieser Welt vergänglich, ein Nichts, der Mode unterworfen und zu manchen anderen Dingen unterworfen. Krisenzeiten sind reife Zeiten. Aber der Umgang mit solchen Zeiten, das ist die entscheidende Rolle, welche Auswirkungen sie auf unser Leben haben. Das Problem ist ja, dass wir uns meistens auf Krisenzeiten nicht vorbereiten können. Oftmals kommen sie völlig überraschend und knallhart in unser Leben hinein. Natürlich ist es, wenn man sie genauer betrachtet, diese Zeiten, gibt es immer wieder Vorzeichen, damit es zu so einer Krise kommt. Denn die Bedeutung des Wortes Krise heißt ja, es ist eine schwierige Zeit oder Situation, die den Höhepunkt erreicht hat. Also eine Krisenzeit hat immer eine Vorlaufzeit, wo es sich aufstapelt. Und dann kommt dieser Punkt, dieser entscheidende Punkt, wo wir sagen, wow, jetzt aber. Aber dieser Höhepunkt soll auch gleichzeitig ein Wendepunkt dieser Krise sein. Sie wird uns ganz klar, sie wird uns bewusst und wir werden da aufgefordert, diese Situation zu verändern. Und meistens natürlich mit der Hilfe des Herrn zu verändern. Und Krisen können ja verschieden interpretiert werden. Es gibt verschiedene Arten von Krisen. Viele haben eine Identitäts- oder Lebenskrise. Plötzlich, fast aus dem Nichts heraus, stellen sich Menschen die Frage, ja, wer bin ich denn eigentlich? Was mache ich hier? Welchen Sinn hat das Leben? Und es gibt immer wieder Menschen, die einfach aus ihrer Lebenssituation, aus ihrem geplanten Leben heraussteigen und etwas völlig anderes tun, weil sie einfach merken, das kann doch nicht sein, dass ich mich so treiben lasse. Oder das kann nicht so sein, ich bin doch völlig unglücklich und so weiter. Identitätskrisen und Lebenskrisen verändern unser Leben. Es gibt aber auch gesundheitliche Situationen, die starke Krisen hervorrufen in unserem Leben. Ein plötzlicher Herzinfarkt. Und schon schaut unser Leben völlig anders aus. Ich habe es so oft erlebt, Menschen, als ich noch im Berufsleben war, Menschen kommen und sagen, ich lasse mich untersuchen. 2 Tage später haben sie eine Diagnose, die ihnen nicht einmal von Weitem in den Sinn gekommen wäre, wo sie sich fragen mussten, was mache ich jetzt? Wir leben in einer Zeit, die zwar sehr global ist, sehr schnelllebig ist, wo sich viele Dinge sehr schnell verändern, besonders auch in der Arbeitswelt. Wie schnell geht es? Und du hast von heute auf morgen keine Arbeit mehr. Wir leben in einer Zeit, und wenn wir nur einige Jahre zurückschauen, war plötzlich eine riesen Wirtschaftskrise über unsere Welt gespannt. Ganze Staaten gingen bankrott. Denk nur zum Beispiel an Griechenland. Eine enorme Staatskrise hat sich da entwickelt, wo man mit sehr viel Geld und sehr viel Veränderung eingreifen musste, damit dieser Staat nicht ausradiert wird. Und fragt einmal die Griechen, wie ihr Leben jetzt ausschaut. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Das sind Krisen, die das menschliche Leben erschüttert. Aber es gibt noch eine Sache, die auch sehr stark unser Leben verändern kann. Eine Glaubenskrise. Plötzlich führen wir ein Leben, wo wir einfach merken, wo ist Gott in meinem Alltag? Wie sieht meine persönliche Beziehung aus? Gibt es diesen Gott überhaupt? Ich möchte euch da einige Verse vorlesen, die ein Mann des Alten Testamentes gebetet hat. Und dieser Mann ist Asaf. Das ist im Psalm 77, wenn ihr euch den zu Hause noch einmal durchlesen wollt. Und Asaf, er betet hier: Ich rufe zu Gott, ja, ich schreie mein Gebet hinaus, damit er mich endlich hört. Ich habe große Angst und sehe keinen Ausweg mehr. Unaufhörlich bete ich zu Gott. Sogar in der Nacht strecke ich meine Hände nach ihm aus. Ich bin untröstlich. Wenn ich an Gott denke, fange ich an zu seufzen. Grüble ich über meine Lage nach, so verliere ich allen Mut. Ich kann nicht schlafen, weil er mich wach hält. Die Unruhe treibt mich umher und lässt mich nicht verstummen. Ich erinnere mich an die früheren Zeiten, an Jahre, die längst vergangen sind, als ich beim Spiel auf der Harfe noch fröhlich sein konnte. Jede Nacht grüble ich nach. Das Herz wird mir schwer, weil meine Gedanken immer um die gleichen Fragen kreisen. Hat der Herr uns für alle Zeit verstoßen? Wird er nie wieder freundlich zu uns sein? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Gelten seine Zusagen nicht mehr? Hat Gott vergessen, uns gnädig zu sein? Warum verschließt er uns im Zorn sein Herz? Das ist es, was mich am meisten schmerzt. Gott, der Höchste, verhält sich jetzt anders als früher. Er setzt sich nicht mehr für mich ein. Ich glaube, jeder von uns kann sich irgendwo in diese Verse hineinfinden, oder? Ich glaube, jeder von uns hat es schon auf irgendeine Art und Weise so erlebt, wie es Asaf in diesem Psalm ausdrückt, wo er seine persönliche Unzufriedenheit, seine Ängste, seine Hoffnungslosigkeit, seine Mutlosigkeit, seine veränderte Sichtweise einfach erlebt hat. Und wo er sagte: Wo bist du, Gott? Ich spüre dich nicht. Gibt es dich überhaupt? Hast du überhaupt kein Interesse mehr an meinem Leben? Wo bist du? Und Asaf, er drückt hier in diesen Versen sehr eindrucksvoll seine momentane Gefühlslage aus. Und ich glaube, diese Verse, sie sollten uns immer wieder zu denken bringen, wenn wir unser persönliches Glaubensleben anschauen, denn oftmals kommen uns diese Gedanken. Und ich möchte euch ein bisschen hineinführen in solchen Situationen, damit wir es lernen, dass wir auch in rechter Weise mit solchen Gefühlslagen umgehen können. Denn solche Gefühle von Hoffnungslosigkeit, von Traurigkeit, von Angst, von depressiven Gedanken und so weiter, beeinflussen unser Leben ständig. Ich glaube, es gibt keinen Tag, wo nicht einer dieser Gedanken auf unser Leben zukommt. Aber wie gehen wir damit um? Forscher haben herausgefunden, ich weiß es nicht, wie man das jetzt zählen kann oder messen kann, aber Forscher haben herausgefunden, dass wenn wir in einer speziellen Situation uns befinden und gewisse Gefühle auf uns zukommen, dann sind diese Gefühle 80.000 Mal schneller in uns da, als es unser Hirn verstehen kann. Und das ist auch der Grund, warum wir oftmals, wenn etwas ganz Unvorhergesehenes, etwas ganz Gewaltiges auf uns zukommt, dass wir da oftmals sind wie gelähmt. Wir verspüren plötzlich Gefühle, die enorm groß und stark sind. Und zwar so aus dem Nichts heraus, dass wir es mit unserem Verstand gar nicht einordnen können. Natürlich ist es auch so, dass Gott uns so geschaffen hat. Denn solche Reaktionen sind ja für uns ja auch ein Schutzfaktor. Sie möchten uns da auch helfen, dass wir nicht zu schnell etwas denken und auch tun. Und ich möchte euch einfach sagen, dass diese Gefühle oft ein Schutzreflex in unserem Leben sind, der von Gott gewollt ist. Dennoch ist es wichtig, dass wir uns von diesen Gefühlen, die da aufkommen, egal wie sie sein mögen, egal welche Art an Gefühlen aufkommen, dass wir uns nicht zu sehr von diesen Gefühlen leiten lassen und Schritte setzen, die schlussendlich nicht gut sind. Ich möchte euch da einige Beispiele vor Augen führen, die ich selber erlebt habe. Vor ungefähr 9 Jahren im Sommer ging plötzlich ein ganz starkes Unwetter über unseren Ort hinweg. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war so gegen Abend. Ich sah schon, dass ein Unwetter aufkommt. Dann ging ich auf den Balkon und da sah ich, wie eine gelb-schwarze Wolke auf uns zukam. Und ich sah, sie hält sich mehr rechts von uns. Und ich dachte mir, ach, die geht eh nach Oberösterreich. Aber plötzlich, es war gewaltig, plötzlich kam ein Sturm auf und dann sah ich, wie diese Wolken gerade auf mich zukamen, als ich am Balkon stand. Und zwar mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Ich ging vom Balkon weg, machte die Tür zu und in diesem Augenblick, da wurde es laut, es war unglaublich. Und wir haben 2 Dachflächenfenster oben und dann auf einmal sah ich im Vorhaus, wie Splitter in unser Vorhaus hineinsprießen. Hagelkörner waren da. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe. Habe ich eine Hoffnungslosigkeit gespürt, die habe ich noch nie in meinem Leben verspürt. So eine Machtlosigkeit, so eine Angst und immer mehr Hagelkörner und Splitter haben sich in unserem Voraus da gestapelt. Auf beiden Ebenen. Das sind Gefühle, die vergisst man ein Leben lang nicht. Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch jung war, ich war kurz bekehrt und obwohl wir 3 Kinder hatten, waren wir immer noch bei den Jugendtreffen dabei. Weil wir waren ja noch jung, haben wir gemeint. Und ich kann mich noch so gut erinnern, Wir waren im Lobpreis, wir haben Chorus gesungen, ein bisschen anders als jetzt, aber auch mit vollen Herzen. Und plötzlich aus dem Nichts heraus sprach der Heilige Geist in mein Leben hinein, in unser Leben hinein und sagte: Peter, ich habe dich berufen, dass du mir nachfolgen sollst und dass du den Dienst ausführen sollst, den ich dir geben werde. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich da gefühlt habe. Das war eine Begeisterung in meinem Herzen. Das waren Gefühle der Freude. Das waren Gefühle, ja, ich glaubte, ich schwebe. Aber nach 2 Tagen sagte mein Kopf etwas ganz anderes. Es waren enorme, glückliche, begeisternde Gefühle. Ganz anders als bei diesen Hagelstürmen. Heuer hatten wir ja einen ganz wunderschönen Herbst und im September bin ich dann fast jeden Tag in den Wald rausgegangen, um Schwammerl zu suchen. Ah, ich habe wunderbare Herrenpilze da gefunden. Nicht so viel wie der Alois, aber doch. Und eines Morgens war ich da unterwegs im Wald und der Nebel war noch ein bisschen da, die Sonne blitzte schon hinein und ich war auf der Suche nach den Steinpilzen. Und dann kam ich an eine Stelle, da waren Fichten, ganz kleine Fichten, so ungefähr 1,5 Meter hoch. 4, 5 Fichten waren da. Und dann suche ich und plötzlich bleibe ich stehen, sitzt mitten unter diesen Fichten ein Rehkitz und schaut mit großen Augen an. Und ich dachte mir, oh, was ist jetzt los? Ich gehe rundherum, es bleibt sitzen. Ich gehe wieder rundherum, es bleibt sitzen. Dann gehe ich hin, 1,5 Meter zu diesem Rehkitz. Und dieses Rehkitz bleibt sitzen und schaut mich mit diesen großen braunen Augen an. Es bewegte sich nicht. Man merkte nur ein bisschen, wie es geatmet hat. Und ich dachte mir, was ist da los? Also dann habe ich einen Spezialisten gefragt, einen Jäger. Kann das sein, dass dieses Rehkitz da sitzen bleibt und sich nicht bewegt? Die Rehkitze haben keinen Fluchtreflex. Sie bleiben einfach sitzen und sagen, ich bin nicht da, du siehst mich nicht. Ich bin ganz was anderes, ich bin eine Fichte. Das ist ja auch ein Grund, warum viele Rehkitz auch beim Mähdreschen einfach niedergedroschen werden. Beim Mähen, Entschuldigung. Und es ist oft so in unserem Leben, dass wir genauso sind, oder? Wir sind in einer Krisensituation und sagen, ich bin nicht da, das geht mich nicht an, das ist nichts für mich, obwohl einfach viele, viele Gefühle da sind und wir nicht mit diesen Dingen umgehen können oder umgehen wollen. Wir sind keine Superhelden, Geschwister. Wir sind nicht so wie der James Bond, der in jeder Situation schon vorher weiß, was auf ihn zukommen wird. Wir haben keine Wunderwaffen, wo wir uns aus jeder Situation herausreden können und sagen, das berührt mich nicht mal so viel. Nein, wir werden durch viele Situationen in unserem Leben stark berührt, stark beeinflusst. Und diese Situationen, sie möchten uns immer wieder heraushebeln. Ja? Und es hat immer wieder den Anschein, dass wir dann so eine Haltung bekommen, so wie es Asaf auch in seinem Psalm ausdrückt. Gott, das, was mich am meisten angeht an dir, ist, dass du mich einfach nicht liebst. Dass du kein Interesse hast für mein Leben. Jeder andere, okay, aber für mich hast du nichts übrig. Die Gefühle sind so schnell da. Und wir meinen oftmals, wir müssten danach handeln, wie diese Gefühle uns beeinflussen momentan. Aber so ist es nicht. So ist es wirklich nicht. Egal, wie die Situation ausschauen mag, egal, wie sehr unsere Gefühle uns auch beeinflussen, wir dürfen auf das Kreuz von Golgatha schauen. Wir dürfen wissen, dass von ihm her die Hilfe kommt. Und ich glaube, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig beweisen, aber ich glaube, dass der Heilige Geist in unser Leben hineinwirkt sehr stark auf diese Gefühlsebene. Dass er diesen Weg gebraucht, um uns zu gebrauchen, um uns empfindlich zu machen. Denn seid doch ehrlich, wie viel geht schon über unseren Kopf hinein? Und wie viel geht über die Emotionen in uns hinein? Und ich glaube, der Heilige Geist möchte gerade auch diesen Weg gebrauchen. Er möchte uns gewisse Dinge zeigen und es liegt an uns, wie wir antworten auf dieses Wirken des Heiligen Geistes. Und es ist ganz wichtig, Geschwister, dass wir daran denken, das, was wir momentan verspüren und empfinden, dass es auch vom Heiligen Geist sein kann. Und dass wir nicht nach dem gehen sollen, was dann im Hirn die Analyse dieser Dinge sind. Denn nur auf meine Beispiele hin, wenn ich abgewartet hätte bei diesem Hagel, bis er endlich vorbei ist, denn es hat nachher angefangen zu schütten, wenn ich da nicht gehandelt hätte, ich weiß nicht, wie unsere Wohnung ausgeschaut hätte oder wie unser Haus ausgeschaut hätte. Ich weiß nicht, wenn ich nach den Gedanken gegangen wäre, wie Gott mich persönlich gerufen hat in den Dienst, was da gewesen wäre, wenn diese Gedanken, die mir dann durch den Kopf gegangen sind und wie dann die Reaktionen von anderen Menschen gewesen sind, wenn ich auf diese Dinge gehört hätte, hättet ihr nicht das Vergnügen, mich heute zu hören. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Heilige Geist durch diese Gefühle zu uns sprechen möchte. Und es ist so wichtig, darauf Acht zu haben und das zu tun, was wir da empfinden. Ich habe es immer wieder erlebt, gerade in diesem Jahr heuer, dass einfach der Heilige Geist mir kurze Impulse geschenkt hat, besonders im Gebetsleben, um für gewisse Situationen, um für gewisse Menschen einfach zu beten. Und ich habe gemerkt, wenn ich dann beginne, darüber nachzudenken, dann hätte ich anders entschieden. Aber der Heilige Geist möchte gerade dadurch uns Dinge zeigen, uns helfen, dass da ein Segen entstehen kann, dass da seine Kraft fließen kann und dass er diese Situationen verändern kann. Denn wenn wir in diesem Psalm 77 weiterlesen, nachdem Asaf dieses frustrierende Gebet weitersagt und dann zu diesem Entschluss kommt, Gott, du hast kein Interesse an meinem Leben. Da beginnt im nächsten Vers bereits die Sichtweise des Asaf sich zu verändern. Und er sagt, ich erinnere mich an deine großen Taten, Herr, und denke an die Wunder, die du einst vollbracht hast. Ich führe mir vor Augen, was du getan hast. Immer wieder mache ich mir es bewusst. O Gott, heilig ist alles, was du tust. Kein anderer Gott ist so mächtig wie du. Du allein bist der Gott, der Wunder vollbringt. Du hast die Völker deine Macht spüren lassen. Ist das nicht ein anderes Gebet als das deprimierende Gebet vorher? Er sagt, oh Gott, du bist heilig. Du hast alles in deiner Hand. Und wenn ich jetzt nichts habe, was ich anfassen kann, so sagt er, ich gedenke an die Wunder, die du früher getan hast. Haben wir da nicht auch alle einfach Dinge, die wir herausholen können, wo wir sagen, du bist ein großer Gott und du gehst mit mir durch diese Situation, denn dir ist kein Ding unmöglich und alles, was du tust, ist heilig. Er ist der Herr der Herren. Amen. Er ist der Gott über alle Dinge. Er ist der, der das Werk in uns vollbracht hat. Und er wird es auch vollbringen, egal wie das rundherum ist. Egal, ob es nach unseren Vorstellungen geht oder nicht. Er ist der Herr. Halleluja. Er ist Gott, der Götter. Und dieser Psalm, er zeigt uns, Gottes Wirken ist wirklich heilig. Denk daran, Gottes Wirken ist heilig. Und das bedeutet ja auch, dass der Herr sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind auch nicht immer meine Wege. Aber ich bin der Herr. Ich bin der Herr über alle Dinge. Es zeigt uns auch, Gott will das Beste für mich. Auch wenn mir die Dinge nicht gefallen, die da kommen. Gott will das Beste für mein Leben. Und er tut alles, damit das Beste in meinem Leben sich ausbreiten und zur Veränderung kommen kann. Gott steht zu seinem Wort. Himmel und Erde werden vergehen, sagt der Herr. Und es kommt einmal die Zeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort besteht ewiglich. Gott steht zu seinem Wort. Ich darf sein Wort ganz persönlich für mich in Anspruch nehmen. Und wisst ihr, Jesus hat es am eigenen Leib erlebt, was es bedeutet, in einer Krisensituation zu sein. Und weil er es selber erlebt hat, dürfen wir mutig, mit Freudigkeit, mit Bestimmtheit zum Thron der Gnade kommen. Nach dem Hebräerbrief. Und das dürfen wir tun. Wir dürfen es wirklich tun. Und eins der wesentlichen Dinge, die wir wirklich lernen dürfen, wenn wir in Krisensituationen sind, dass wir uns nicht leiten lassen und zu Entschlüssen hinreißen lassen durch unsere Gefühle, die da kommen. Und diese Gefühle, sie kommen ja nicht und gehen dann wieder weg, sondern je mehr wir darüber nachdenken, desto intensiver werden diese Gedanken, desto tiefer verstricken wir uns in diesen Gedanken. Und da dürfen wir einfach wissen, dass Gottes Wort uns helfen möchte. Psalm 103 zum Beispiel. Da heißt es, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Ich will, heißt es hier. Das bedeutet, es geht nicht automatisch, sondern es ist eine Entscheidung von meiner Seite her. Ich will, egal wie es ausschaut, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Warum? Weil er es wert ist. Weil er das Beste für mich will. Weil er mich erkauft hat, weil ich sein Kind bin. Weil er mir seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Und weil er mit seiner Gnade und mit seiner Kraft jede Minute meines Lebens da ist. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles, was in mir ist, soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Amen. Amen. Welch ein großer Gott, oder? Welch ein wunderbarer Gott. Der Feind versucht uns mit unseren Gefühlen zu verstricken. Er legt uns mit den Gefühlen, die da aufkommen, an Ketten. Aber Jesus hat uns befreit. Amen. Und ich glaube einfach, wenn wir das lernen, werden wir siegreich sein. Wenn wir es mehr und mehr lernen, werden wir mehr zum Siegen sein. Werden wir mehr Sieger werden, wenn wir mehr zum Segen werden. Wenn wir es mehr und mehr lernen, werden wir ein großartiges Zeugnis für die Menschen draußen sein. Was haben wir sonst zu bieten? Einen Saal, okay, gibt es viele, oder? Musiker, es gibt noch bessere. Redner gibt es gewaltige in dieser Welt, oder? Aber Jesus ist einzigartig. Jesus ist einzigartig. Und das ist das, was die Menschen brauchen. Das ist das, was wir weitergeben dürfen. Nämlich, dass er der Herr in allen Situationen ist. Dass er alle Situationen meistern kann. Dass er einfach alles von Anfang bis zum Ende in seiner Hand hat. Egal wie unsere Gefühle sind. Egal wie auch unsere Situationen ausschauen. Es bedeutet nicht immer, dass wir immer wieder Heilung erleben dürfen. Es bedeutet nicht immer, dass die Dinge so ausgehen, wie wir es gerne haben möchten. Aber der Name des Herrn wird verherrlicht. Und wir werden andere Menschen werden. Wir werden völlig andere Menschen werden. Und da will uns Gott segnen. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Ich will ihn preisen und ich will gedenken, was er Großes in meinem Leben getan hat. Und dann werden wir sehen, wir werden jeden Tag meistern. Wir werden jede Woche meistern. Wir werden jedes Jahr meistern und wir werden Menschen werden, die gesegnet sind. Lass uns aufstehen, Geschwister. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt empfindet in euren Herzen. Ich weiß, weil es mir auch so geht, dass gewisse Gefühle entstehen, wenn wir im Lobpreis sind, wenn wir eine Predigt hören, wenn es ums Gebet geht. Wir empfinden etwas. Und diese Empfindungen können völlig unterschiedlich sein. Ich habe auch schon oft empfunden, es interessiert mich einfach nicht. Aber ich habe auch schon empfunden, dass ich sagte, oh, etwas Großes bahnt sich an. Lass uns nicht zu sehr auf unsere Gefühle achten, sondern erheben wir unseren Blick zu ihm. Lass uns anstecken von dieser Begeisterung, die ausgeht vom Kreuz. Öffnen wir unser Herz, damit Gefühle vom Himmel in unser Herz hineinkommen können. Friede, Freude, Liebe, Vergebung, Barmherzigkeit, Gnade und Segen. Lass uns einfach auf ihn schauen und eine Zeit nehmen, wo wir ihn anbeten und ihn preisen. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Oh Jesus, Halleluja, Halleluja. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Gott bist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in unser Leben hineingewirkt hast und es verändert hast. Ich danke dir dafür, dass du dich niemals veränderst auch wenn wir uns verändern. Ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, wir haben immer einen freien Zutritt zum Thron der Gnade. Ich danke dir dafür, dass in dir Heilung ist, dass in dir tiefer Friede ist, dass in dir tiefe Freude ist, Herr. Und ich will es lernen, meiner Seele anzubefehlen, dass sie dich preist, dass sie dich verherrlicht und auf dich schaut. Herr, danke, dass du uns auch heute Morgen begegnet bist, Herr. Durch dein Mahl, Herr, wo du gesagt hast, du hast so eine Sehnsucht nach uns. Es verzehrt dich vor lauter Liebe zu jedem Einzelnen von uns. Ich danke dir dafür, dass du nicht abgewichen bist vom Plan der Erlösung. Du hättest es völlig anders machen können. Du bist aber diesen Weg gegangen für uns und dafür danke ich dir, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du jetzt jeden Einzelnen von uns begegnest, Herr, in seiner Lebenssituation, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du herausholst aus deinem Jammertal und auf die Höhen stellst, dort, wo deine Herrlichkeit thront, Herr. Dort, wo im Tal der Nebel ist, dass du uns zeigst, dass die Sonne scheint und erwärmt und Gnade schenkst. Ich danke dir, Herr, dass wir es gerade in dieser Vorweihnachtszeit erleben und erfahren dürfen, Herr. Du bist ein großer, wunderbarer, liebender Gott. Ich preise dich dafür. Amen.